Cambridge International Examinations. Pre-U German. Principal Course. 9780. Paper 2. June 2016. Part 2. Listening.
Hörtext 1. Alternativen zu Gefängnisstrafen?
Gibt es wirksame Alternativen zu Gefängnisstrafen? Wir befragen dazu die Juristin Dr. Andrea Siebert. Frau Siebert, wie beurteilen Sie die Änderungen bei der Bestrafung von Kriminellen in den letzten Jahren?
Immer wenn die Kriminalität zunimmt, kommen die Politiker schon wieder mit neuen Reformen an. Mal wird das Leben im Gefängnis härter gemacht, mal milder. Meine Sorge ist, dass eine Gefängnisstrafe immer noch als die einzige Lösung für Kriminalität gesehen wird.
Gefängnisstrafen funktionieren doch seit Jahrhunderten gut, oder?
Da bin ich mir nicht so sicher. Niemandem ist wirklich klar, wie viel es kostet, Straftäter einzusperren. Auch ist es gar nicht sicher, wie wirksam Gefängnisstrafen eigentlich sind. Man müsste mehr über alternative Maßnahmen nachdenken.
Aber Statistiken zeigen, dass alternative Maßnahmen auch nicht erfolgreich sind.
Das ist richtig. Aber dennoch ist es eine gute Idee, alternative Maßnahmen wie Geldstrafen, Therapie oder Hausarrest zu benutzen. Außer natürlich bei gefährlichen Straftätern. Die meisten Straftäter stammen aus sozial benachteiligten Milieus. Durch das Gefängnis verschlechtert sich diese Situation noch mehr. Und wir bestrafen dabei diejenigen, denen es sowieso schon schlecht geht.
Was schlagen Sie denn vor?
In vielen Ländern wird die elektronische Fußfessel angewendet. Meist mit gutem Erfolg. Nur in England gab es Schwierigkeiten. Durch technische Probleme ist es dort einigen Tätern gelungen zu fliehen. Bevor man neue Technologien einsetzt, muss man sich also sicher sein, dass sie auch funktionieren.
Wie steht es mit der sogenannten Täter-Opfer-Initiative? Sie sind dafür?
Ja, ich unterstütze dieses Projekt. Hier geht es nicht mehr um Bestrafung, sondern um praktische Wiedergutmachung und die Überwindung des Traumas, das viele Opfer von Straftaten erleben. Hörtext 2. Eine kontroverse Ausstellung in Russland. In Sankt Petersburg wird von der deutschen Bundeskanzlerin eine umstrittene Kunstausstellung eröffnet. Sie ist kontrovers, weil es sich bei vielen der Objekte um sogenannte Beutekunst handelt, also Kunstwerke, die nach Kriegsende von der russischen Armee mitgenommen wurden. Wir befragen dazu den Kunstexperten Franz Egner. Herr Egner, ist die Bundeskanzlerin heute zu Gast bei Dieben?
Das kann man so nicht sagen. Sie ist zu Gast in einem Land, das von Deutschland angegriffen worden ist. Und die Russen haben sich dann revanchiert, indem sie viele Kunstwerke mitgenommen haben. So haben sie versucht, das zu kompensieren, was sie durch den Krieg mit Deutschland verloren hatten.
Ist denn die Eröffnung der Ausstellung durch die Bundeskanzlerin ein Zeichen dafür, dass Deutschland den Verlust dieser Kunstschätze akzeptiert?
Nein, eigentlich nicht. Deshalb kann die Ausstellung im Moment nicht in Deutschland gezeigt werden. Denn Deutschland garantiert nicht, dass die Objekte wieder nach Russland zurückgeschickt werden.
Wie viel sogenannte Beutekunst befindet sich denn noch in Russland?
Von deutscher Seite spricht man immer von 200.000 Kunstobjekten, die sich in russischer Hand befinden sollen. Aber diese Zahl ist nicht sicher. Eine Lösung wird man nur durch diplomatische Zusammenarbeit finden und nicht durch ständigen Rechtsstreit. Die Deutschen müssen sich auch an den Gedanken gewöhnen, dass ein großer Teil der Kunstschätze nicht zurückkommen wird.
Eine letzte Frage. Wie viel russische Kunst ist denn noch in Deutschland?
Wir können sicher sein, dass sich in deutschen Museen nur sehr wenige russische Kunstobjekte befinden, die von den Deutschen während des Krieges in Russland beschlagnahmt worden sind. Es mag in privater Hand noch mehr sein, das wissen wir aber nicht. Das untersuchen wir im Augenblick zusammen mit einer russisch-deutschen Arbeitsgruppe.
Hörtext 3. Probleme mit Internetsicherheit. Wir sprechen heute mit Herrn Kröger, einem Experten für Internetsicherheit und Autor des Buches Vorsicht, das Internet überwacht uns. Herr Kröger, wie schwierig ist es eigentlich, ohne mein Wissen oder meine Zustimmung an meine E-Mails oder persönliche Daten zu kommen?
Die technischen Methoden, den E-Mail-Verkehr illegal zu überwachen, lernt man in jedem Informatik-Grundkurs. Aber an persönliche Daten zu kommen, ist schwieriger und verlangt fortgeschrittenes technisches Wissen und komplexe Ausrüstung. Und es braucht eine finanziell gut ausgestattete Operation dahinter, um aus den Datenmassen interessante Inhalte herauszufiltern.
Man hört auch oft, dass der Staat E-Mails überwacht. Was steckt dahinter?
Regierungen rechtfertigen die Überwachung immer mit Terrorismusbekämpfung, aber auch Wirtschaftsspionage kann auf diese Weise bekämpft werden. Es geht oft gar nicht nur um den Inhalt einer E-Mail. Meistens wird nach sogenannten auffälligen Verhalten gesucht. Zum Beispiel, wenn jemand einer bestimmten Person besonders oft E-Mails schickt und diese beiden Personen von Konkurrenzfirmen kommen.
Warum sollte diese Art von Überwachung uns Sorge machen?
Zum einen ist die staatliche Überwachung meines Privatlebens ein deutlicher Verstoß gegen meine Menschenrechte. Es kann auch sein, dass Kriminelle sich illegal Zugang zu den staatlich gesammelten Daten verschaffen. Diese Informationen können dann für Straftaten benutzt oder zu Werbezwecken verkauft werden.
Was ist Ihr Ratschlag?
Man sollte keine vertraulichen Dokumente im Internet speichern. Man kann zudem nützliche Apps herunterladen, die das Tracking von Dokumenten erschweren. Man sollte per Mail keine Kreditkartendaten und Auskünfte über finanzielle Situationen versenden. Insgesamt würde ich bei der Benutzung des Internets also zu Vorsicht raten.
This is the end of the recorded material.